Mehr und Moor im Ohr, der Lieder-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr und Moor im Ohr, der Lieder-Podcast. Mein Name ist Maren Krämer, ich bin im Team des Regionalmanagements für die Liederregion Mehr und Moor, die diesen Podcast produziert. Es ist die inzwischen dritte Folge und diese Folge steht ganz im Zeichen der Demokratie. Denn 2024 ist ein besonderes Jahr, unser Grundgesetz und damit unsere Demokratie wird 75 Jahre alt. Die Liederregion hat das zum Anlass genommen und hat diverse Veranstaltungen durchgeführt, mit vielen Menschen zu dem Thema gesprochen und wir möchten Sie jetzt teilhaben lassen. An einem der Gespräche, an einem besonders interessanten Gespräch, das stattgefunden hat in der evangelischen IGS in Wunsdorf. Gastgeberin an diesem Abend war die Gesamtschulleitung Elke Helmer-Rothämel mit ein paar Kolleginnen und Kollegen aus der Lehrerschaft. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank an dieser Stelle, dass wir kommen durften. Und herzlichen Dank natürlich an die Expertinnen und Experten, die zu Gast waren. Das waren Nima Muragebi, die sich privat und beruflich sehr einsetzt für das Thema Demokratiestärkung. Dann war Ruben Bürgeholz dabei von der mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Und Andrew König, ein junger Mensch aus Braunschweig, der im ganzen Land als Antirassismus-Coach unterwegs ist und sich für die Themen Teilhabe und Mitbestimmung unter anderem auch in Jugendparlamenten einsetzt. Wir fanden, es war ein sehr lebendiges, sehr interessantes Gespräch und wir hoffen, Ihnen macht es auch Freude. Nehmen Sie vielleicht einiges mit und erzählen Sie es weiter und seien Sie gern beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Mehr und Moor im Ohr. Noch ein Hinweis, bevor es losgeht. Es handelt sich bei den Aussagen der ExpertInnen um deren Meinungen und Erfahrungen, die wir nicht nachträglich korrigiert oder zensiert haben. Ja, ich würde jeden erstmal bitten, sich vorzustellen und einleitend in ein, zwei Sätzen zu sagen, was der berufliche Kontext, der berufliche Hintergrund ist. Wir fangen mit Nima Muragebi an. Ja. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Nima Muragebi und komme aus dem Iran. Im Iran habe ich Theater studiert, in Deutschland Erziehungswissenschaften. Und das ist dann eine tolle Kombination für politische Arbeit, dachte ich, und arbeite an der Stelle für Demokratiestärkung gegen Rechtsextremismus bei der Stadt Hannover und arbeite auch hier und da manchmal auch als Selbstständige so nebenbei mit Vorträgen oder Workshops. Bin ich dann unterwegs zum Thema Demokratie.
In aller Kürze vielen Dank, dass wir uns ein Bild machen können. Andrew König, wer bist du? Was machst du?
Hi, ich bin Andrew König. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Braunschweig, bin als Antirassismus-Coach bundesweit tätig. Gleichzeitig führe ich die verschiedensten Projekte mit Jugendlichen durch in Bezug auf Diskriminierung, Teilhabe, Mitbestimmung. Habe selbst einen Kontext daraus, also einen politischen Kontext, habe ich die letzten 6 Jahre das Jugendparlament in Salzgitter als Vorsitzender geleitet und habe in Braunschweig das Jugendparlament als Initiator mitgegründet. Jetzt bin ich Teil des Kulturrats in Braunschweig und mache diverse andere Sachen.
Da reichen ein, zwei Sätze gar nicht aus. Wir vertiefen das gleich, weil sowohl du als auch Frau Muragebi haben eine sehr lebendige, bunte Vergangenheit und ein sehr buntes Themenfeld an Arbeitsfeldern, sage ich mal. Da können wir noch gleich drauf eingehen. Ruben Bürgeholz, wo kommen Sie her?
Ja, hallo, danke auch von mir für die Einladung. Ich arbeite für die mobile Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Wir sind eine Beratungsstelle in ganz Niedersachsen mit 3 Regionalbüros, aktuell mit 15 MitarbeiterInnen und wir beraten ganz verschiedene Zielgruppen, Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, Vereine in Bezug auf Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus. Und dabei arbeiten wir vor allem prozessorientiert und eben mobil. Das heißt, wir besuchen Beratungsnehmende vor Ort auf und schauen gemeinsam, wie man gegen Rechtsextremismus aktiv werden kann.
Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch von der Gastgeberin, von der Hausherrin wissen, inwiefern die evangelische IGS in Wunsdorf mit dem Thema Demokratie-Rassismus sich befasst.
Eigentlich von Anfang an. Letztendlich ist eine Gesamtschule eine Schulform, an der man die größte Breite an Schülerschaft hat. Und genau das ist natürlich auch gewollt, denn Demokratie braucht Basis, braucht einfach eine Bewusstheit, die immer wieder neu zu stiften ist, bei jedem Einzelnen, in jeder Gruppe, in jeder Klasse, in jedem Jahrgang und in all den Strukturen, die wir hier haben. Wir sind Schule gegen Rassismus und für Courage, aber das ist erst einmal nur ein Name. Im Alltag merken wir natürlich bei den vielen Nationalitäten, dass es bei bestem Wollen immer wieder Grenzen gibt. Und da muss man sehr aufmerksam sein. Das ist uns zumindest wichtig, um dort gegenzusteuern und zu arbeiten und immer wieder neu das Gemeinsame, das wir ja eigentlich alle wollen, in den Mittelpunkt und ins Zentrum zu holen. Das ist aber eine Aufgabe. Ich glaube, ein Ende werden wir da nie haben. Und umso wichtiger und spannender finde ich, dass es so viele Menschen gibt, die sich an anderer Stelle damit befassen und mit denen man sich zusammenschließen kann.
Frau Rothemmen, Sie sagen, es braucht nicht nur einen Namen, sondern man muss das auch mit Leben füllen. Und genauso ist es ja mit der Demokratie. Wir wollen heute darüber sprechen, um die Demokratie wieder mit Leben zu füllen oder um uns wirklich bewusst zu machen, was ist Demokratie, warum sollten wir sie, dürften wir sie, können wir sie schätzen und was gefährdet sie vielleicht aktuell? Dazu würde ich als erstes gern wissen, Herr Bögeholz, Sie haben eben gesagt, Sie suchen Beratungssuchende auf. Habe ich das richtig verstanden? Wer sind Beratungssuchende in dem Kontext Rechtsextremismus und warum haben die Beratungsbedarf in der Regel?
Ich hatte das ja schon angedeutet, dass das eine sehr breite Zielgruppe ist. Also wir werden zum Beispiel häufig von Lehrkräften angesprochen, die Fälle in der Klasse mitbekommen, im Unterricht mitbekommen oder auch innerhalb des Kollegiums. Wir werden von Vereinsmitgliedern angesprochen, die rassistische oder antisemitische Sprüche während des Sports auf dem Spielfeld miterleben und damit einen Umgang suchen wollen, von Kleingärtenvereinen, von Einzelpersonen, deren Angehörige zum Beispiel in der Corona-Pandemie in Verschwörungswelten abgedriftet sind. Also das ist ein ganz breites Spektrum an Menschen, die zu uns kommen oder die wir dann eben auch mobil aufsuchen und mit denen wir dann eben versuchen herauszuarbeiten, was ist das Problem, was wurde vielleicht schon versucht, was gibt es vielleicht auch noch für Unterstützernetzwerke, also wen könnte man noch hinzuziehen, und was sind eigentlich die konkreten Bedarfe. Und darüber hinaus bieten wir natürlich auch Fachexpertise, halten Vorträge, geben kleinere Publikationen heraus und versuchen so eben gegen dieses wirklich breite gesamtgesellschaftliche Problem Rechtsextremismus aktiv zu sein.
Mhm. Vielen Dank. Wie ist es bei dir, Andrew? Was sind deine Kunden, beziehungsweise wer sucht Hilfe in deinen Augen bei dir? Ruben Bögeholz hat gesagt, da sind Hilfesuchende, die konkrete Anleitung brauchen. Wie gehe ich denn um mit, stelle ich mir vor, einem rechtsextremen Vereinsmitglied oder rechtsextremen Eltern? Wer ist es, der bei dir im Workshop sitzt und brauchen die Hilfe? Und wenn ja, warum? Oder warum sitzen die da?
Okay, also man muss es für die Workshops ganz konkret erstmal sehen, dass man meistens ja Schülerinnen und Schüler verpflichten kann zu solchen Workshops. Das Ganze sieht bei Lehrkräften und Schulleitungen anders aus. Das bedeutet, in erster Linie kann ich sagen, ja, es sitzen im Großteil natürlich Schülerinnen und Schüler bei mir, wenn es um den Kontext Schule geht. Ich sehe aber sehr oft auch die Problematik in der Kommunikation und Kommunikation findet von beiden Seiten statt. Das bedeutet also, wir müssten eigentlich einen Workshop auf die Beine stellen, der auch verpflichtend ist und nicht nur ein Angebot, wo wirklich beide Seiten auch dran teilnehmen, wo wir wirklich Brücken schaffen können und den Austausch stärken können. Darüber hinaus, wenn ich jetzt aber gerade nicht mit Schulen arbeite, was trotzdem aber neben den Unis und den diversesten Schulen, also in den verschiedensten Jahrgängen, gleichzeitig die verschiedensten Schulformen, bin ich grundsätzlich mit Vereinen, Firmen oder Festivals am Arbeiten, weil das Thema Diskriminierung uns alle was angeht. Nicht nur im Kontext Schule, sondern grundsätzlich einfach im Alltag, in den alltäglichen Dingen wie Veranstaltungen, kulturellen Leben einfach, ne? Gemeinschaftliches Leben, wo wir die Gesellschaft natürlich alle wahrnehmen wollen. Und an all diesen Enden komme ich irgendwie zum Einsatz.
Mhm. Gibt es eine Frage, die dir am häufigsten gestellt wird in diesen Schülerworkshops, wenn wir uns mal darauf beziehen?
Warum machst du das, was du machst?
Gute Überleitung. Warum machst du das, was du machst?
Achso, die Frage geht auch direkt an mich. Okay. Ja, also ich grundsätzlich, ich trage ja auch das T-Shirt selbst, das ist eine unserer Communities, Remember Why You Started, also erinnere dich, warum du angefangen hast. Und für mich ganz persönlich war es so, ich selber war damals sehr stark von Diskriminierung betroffen. Das bedeutet, von der ersten bis zur vierten Klasse hatte ich sehr starke Diskriminierungserfahrungen in der Schule, wurde nach der Schule auch abgefangen, wurde von Lehrkräften im strukturellen Sinne mit Diskriminierung konfrontiert, aber auch von Schülerinnen und Schülern auf körperlichen und mentalen Weg damit konfrontiert. Das heißt, ich hatte so ein ganzes Paket, was sich irgendwie für mich getragen hat, aber nur eine sehr kleine Community und ein sehr kleines Ventil. Das, was ich für mich da begriffen habe, und das machen sehr viele Jugendliche, ist, dass ich einfach genau das Gegenteil ab der 5. Klasse angefangen habe. Ich wurde also zu dem Mobber. Ich wurde also zu der Person, die immer am lautesten war, die die meiste Aufmerksamkeit haben wollte, die immer wieder eher Witze über andere macht, bevor ich derjenige bin, der es abbekommt. Und dann habe ich irgendwann den nächsten Step verstanden, und zwar, ey, ich kann auch die dritte Person sein, die sich dazwischen stellt, den anderen Leuten eine Stütze ist, vielleicht auch einfach manchmal sich schützend davor stellt oder einfach nur, ja, den Vermittler spielt. Grundsätzlich. Und dazu bin ich dann, oder über viele, viele, viele Wege, bin ich dann irgendwann in dem Job gelandet, wie ich es jetzt heute ausübe.
Spannend. Frau Moragebi, wie sind Sie in Ihrem Job gelandet? Sie sind ja auch eine Art Vermittlerin. Ist das richtig?
Ja.
Was vermitteln Sie und wem vermitteln Sie was?
Ja, also mir geht es immer wieder um Demokratie, Demokratie, Demokratie. Und es hat auch, so wie bei dir, hat es auch mit meiner Biografie zu tun. Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen. Als ich 8 Jahre alt war, war die islamische Revolution, geschah die islamische Revolution und dann die religiöse Unterdrückung. Und 2 Jahre später begann der Iran-Irak-Krieg. Und dieser Krieg hat 8 Jahre lang gedauert. Und neben dem gab es auch die ganze Zeit religiöse Unterdrückung und Andersdenkende wurden unterdrückt. Vor meinen Augen, als ich 12, 13 Jahre alt war, wurde mein Vater festgenommen von bewaffneten Hisbollah-Männern. Also mein Vater war ein Linker, war ein Marxist. Und all das habe ich erlebt und gesehen. Ich habe gesehen, dass die Brüder meiner besten Freundin wurden erhängt im Gefängnis, weil sie Andersdenkenden waren. Und wenn man solche Sachen erlebt, es wird dann für einen immer mehr spürbar, warum es wichtig ist, frei zu sein und frei zu leben. Hinzu kommt, als Frau in so einem islamischen Land, wo du Kopftuch tragen musst, wo du keine Rechte hast als Frau, wo du strukturell und systematisch diskriminiert wirst, dann ist der Wunsch nach ein bisschen Freiheit, ein bisschen zu atmen da. Und als ich dann nach Deutschland kam und dann habe gesehen, wie viel Freiheit hier gibt, dass die Mädchen, da hinten sitzt eine junge Dame, also ich habe davon geträumt, mich so anziehen wie du. Ich habe davon geträumt, mich zu verlieben. Das war alles verboten. Es war verboten, zu singen, zu tanzen. Alles verboten. Und dieser Drang nach Freiheit, dieser Drang nach Demokratie ist so tief verwurzelt. Und ich sehe, dass hier gab es auch früher nicht. Aber es gab Menschen, die dafür gekämpft haben, damit wir so leben. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, das weiterzugeben an der Generationen, die nach uns kommen. Und deshalb kämpfe ich dafür und verteidige ich diese Demokratie, die so wertvoll ist und so wenig gibt es davon auf der Welt.
Ja, also Sie vermitteln diese Wertschätzung.
Ja.
Ihr Auftrag ist es, die Wertschätzung, die Sie gelernt haben zu spüren, die Sie sehr deutlich spüren durch den Kontrast, den kulturellen, dass Sie diese Wertschätzung weitergeben.
Genau, und wie man das macht. Ne? Wie können wir diese Demokratie verteidigen und uns einsetzen?
Das ist beides, also bei dir, Andrew, und bei Ihnen, Frau Moragebi, ist beides viel von Unterdrückung, Verfolgung, Diskriminierung die Rede. Und im Kontrast dazu steht im Grunde der Wert, das besonders Starke, die Qualität unserer Demokratie. Jetzt ist aber auch unsere Demokratie gefährdet. Sie wird verfolgt, könnte man sagen. Sie wird diskriminiert oder sie wird nicht mehr so wertgeschätzt. Das erfahren Sie, Herr Bürgerholz, wahrscheinlich öfter. Inwiefern ist die Demokratie selbst eine Verfolgte in unserem Land, wenn man das so sagen kann?
Ja, ich glaube, wir sehen das aktuell sehr gut an der AfD, an den Landtagswahlergebnissen in Sachsen und Thüringen, wo ich heute erst ein Interview eines mittlerweile ehemaligen grünen Abgeordneten gehört habe, der tatsächlich auch etwas erleichtert war, jetzt aus dem Parlamentsbetrieb in Sachsen raus zu sein, weil er eben nicht mehr diese permanenten Angriffe der AfD Sticheleien, persönliche Angriffe, aber tatsächlich auch Angriffe auf den politischen Betrieb, demokratischen Streit, Parlamentarismus, also diese Verachtung des Parlamentarismus, ja, nicht mehr mitmachen muss, die ja auch von der AfD ganz offen geäußert wird, zum Beispiel von Höcke, dem Thüringer AfD-Chef, der ganz offen von parlamentarischem Theaterquatsch spricht und ja, eben diese Verachtung des demokratischen Prozesses, demokratischer Freiheiten da ganz offen ausspricht. Mhm. Das ist, glaube ich, so das akuteste, offensichtlichste Problem, wo Demokratie angegriffen wird.
Frau Moragebi, wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das hören? Das hören Sie ja nicht nur jetzt, das hören Sie im Alltag ganz viel. Was macht das mit Ihnen? Was ist Ihr erster Impuls, was Sie dann entgegensetzen möchten? Dieser Kritik an der Demokratie. Was ist der erste Impuls?
Also ich denke, es hat einfach bei vielen Menschen, wenn man das hört man dann auch nicht nur von denen, sondern auch viele andere Menschen, die da oben machen, was sie wollen, oder ich interessiere mich nicht für Politik und so weiter und so fort. Da denke ich, da müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir wirklich jetzt erst recht auch noch intensiver dran arbeiten, bevor es zu spät wird, bevor die wirklich an der Macht kommen und die Strukturen so ändern, dass wir das nicht mehr rückgängig machen können.
Und was ist Ihre Arbeit? Wie arbeiten Sie konkret im Alltag daran, in Ihrem Berufsalltag?
Also es ist sehr vielfältig. Also meine Arbeit ist sehr vielfältig. Also es fängt damit an, dass wir viele Projekte haben, die wir einkaufen, die wir unterstützen oder koordinieren, also ich in diesem Fall. Aber es gibt auch viele Sachen, eigene Konzepte, eigene Ideen, eigene Projekte. Ich habe sehr oft, dass zum Beispiel jetzt vorgestern ein BBS in Hannover auf mich zugekommen ist, die sagen auch, es ist jetzt so wichtig zur Demokratie und wir wollen drei Tage lang als Projekttage sozusagen zum Thema Demokratie etwas machen. Was schlagen Sie vor? Wie können wir das gestalten? Und dann überlegen wir zusammen, wie können wir das Bedürfnis natürlich orientiert, wie können wir das machen, welche Projekte kommen in Frage. Wir haben auch viele Fragen, die mit Kunst und Kultur zu tun haben. Ich habe Kunst studiert, Theater studiert, ich liebe Kunst. Deshalb auch, wenn jemand kommt, wir haben auch Projekte, wo zum Beispiel szenische Lesung zum Thema Europa und Rechtsextremismus in Europa, wo jemand auf mich zukam, hat gesagt, können Sie uns ein bisschen unterstützen? Also ist auch zivile Engagement ist auch sehr wichtig, weil Sie sagen, wir machen alles, wir brauchen nur einen Raum, wir brauchen ein bisschen Anerkennung. Und das können wir natürlich anbieten. So muss man ein bisschen dahinter sein und dann auch solche Sachen. Also viele Projekte, viele eigene Konzepte, aber auch die Konzepte und Projekte, die von der Stadtgesellschaft kommen, von Vereinen kommen, die wir unterstützen, bis hin zu Vorträge, Workshops, alles Mögliche.
Mhm. Also die Arbeit bei Ihnen sieht konkret so aus, dass Sie verschiedene Methoden, verschiedene Formate, verschiedene Kanäle nutzen, um auf die Demokratie aufmerksam zu machen, sie schmackhaft zu machen, dafür zu sensibilisieren, kann man das so sagen?
Richtig, genau. Und dann auch je nachdem, mit welcher Zielgruppe wir arbeiten, das natürlich, das ist alles sehr, sehr individuell. Also es ist eine sehr vielfältige Arbeit. Mhm. Also ich habe auch viel Freiheit, ich kann auch gestalten. Natürlich kommen auch manchmal Aufträge, zu einem bestimmten Tag möchten wir gerne was Besonderes machen. Und dann machen wir das auch natürlich, also auch das, also es ist total vielfältig.
Ja, es ist sehr vielfältig und die Interessen sind wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Dahinter steht immer so ein Bildungsauftrag, verstehe ich. Das ist bei dir, Andrew, wahrscheinlich auch so. Also du hast gesagt, der dritte Step bei dir war der Vermittler. Du machst ja auch Bildungsarbeit, kann man sagen. Mhm. Ist es denn ganz konkret so, dass wenn man arbeitet für die Demokratie oder sich dafür einsetzt oder vermittelt, hast du dann Effekte, merkst du dann nach so einer Veranstaltung, oh ja, jetzt hat sich was im Kopf getan bei den Ansprechen, bei den Leuten im Raum? Du hast eben gesagt, Sender und Empfänger, am besten an einem Tisch austauschen. Tut sich da was und woran merkst du das? Wo hast du ein Erfolgserlebnis und denkst, yes, jetzt haben wir was erreicht?
Okay, das fällt mir tatsächlich gar nicht schwer, das jetzt zu sagen, weil es mir eben gerade passiert. Ich meinte ja, dass ich eben gerade aus dem Workshop komme, deswegen kann ich das direkt als Beispiel nehmen und das ist tatsächlich gar nicht unhäufig bzw. unüblich, dass das genauso passiert. Und zwar habe ich in dem Fall das Instrument vom Poetry Slam angewendet, dass wir dann halt einfach grundsätzlich erstmal über Diskriminierung gesprochen haben. Klar, wir sind die Strukturen auch theoretisch durchgegangen und ich habe erstmal das Ganze auf der Sprache der Jugendlichen auch vermittelt. Das bedeutet, um das Ganze auch überhaupt greifbar für die Jugendlichen zu machen, hat mir damals in der Schule immer gefehlt, dass mir das jemand erklärt, der auch so denkt wie ich. Dass jemand mir das erklärt, der das erlebt hat, was ich erlebt habe. Und der auch so aussieht wie ich. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich dann auch nur einen Ansprechpartner überhaupt in der Person gesehen habe. Und genau das passiert jetzt gerade, wenn ich in die Schulen gehe. Sehr viele Jugendliche sehen überhaupt erstmal, aha, die Person erzählt mir jetzt gerade etwas. Also Andrew erzählt mir gerade etwas über Rassismus und über die Folgen anhand seiner eigenen Erfahrungen, aber auch seiner eigenen Beobachtungen. Und dann deswegen auf die Frage, die die Leute mir dann am meisten stellen, warum hast du das gemacht? Und dann kommen wir halt in die Arbeit. Und genau an den Punkten sehe ich dann für mich immer wieder folgendes Szenario. Die Leute lassen sich darauf ein, nehmen die ganzen Punkte mit auf. Und am Ende, so ist es dann heute gelaufen, haben sich mehrere Jugendliche in dem Poetry mega geöffnet. Komplett. Also sie haben Sachen erzählt, die sie vorher in der Klasse so nicht erzählt haben. Und sie haben mir dann das Feedback gegeben. Die eine hat eine Geschichte über sich und ihre Mutter erzählt, wie sie wirklich gemeinsam auch als Gruppe ja wirklich mit Diskriminierung zu kämpfen hatten, familiär, und sich da gemeinsam durchgeschlagen haben. Bis hin zu einem anderen Jungen, der darauf hingewiesen hat, wie es war, wo er übergewichtig war, wie er diskriminiert wurde in der Schule, und ein anderes Mädchen, was darüber erzählt hat, wie es ist, als Trennungskind aufzuwachsen und zwei Mütter, zwei Väter zu haben, wo jeweils die anderen sich kreuz und quer nicht mögen und du eingeredet bekommen hast, dass du dich auf eine Seite schlagen musst und dich entscheiden musst und so weiter. Und in diesen Punkten und in allen verschiedenen Geschichten hat sich die Klasse angeguckt, und sie kennen sich ja schon seit 4 Jahren und haben ausgesprochen, dass sie gesagt haben, ey, wir kennen uns schon so lange, aber so nah haben wir uns noch nie gefühlt. Und das, was wir gerade über uns gehört haben, das haben wir uns noch nie gesagt. Und das sind Momente, wo ich 100% aus der Gruppe rausgehe und sage, ja, das hat gewirkt. Weil Demokratie und Mitbestimmung fängt überhaupt erstmal an mit Empathie und Verständnis. Und wenn Gesellschaft zusammenkommt und wenn man sich gegenseitig halt wirklich versteht und die Lebensrealität des anderen greifbar machen möchte, dann fängt es an, dass man auf einer Ebene ist und miteinander sprechen kann. Und das ist quasi jedes Mal als Impuls meiner Arbeit.
Also ist es eigentlich ganz einfach. Die Formel ist, man muss Räume schaffen, wo man sich traut, sich aufeinander einzulassen, sich zu öffnen, Nähe zuzulassen und dann eben möglichst einen empathischen Austausch.
Dabei ist es aber wichtig, dass man authentisch bleibt. Das bedeutet, man muss sich selbst reflektieren und überhaupt gucken, für wen bin ich denn Ansprechpartner? Also, dass ich jetzt gerade die Zielgruppe anspreche, die ich anspreche, kann ich auch nur in einem bestimmten Zeitfenster. Das bedeutet also, mir ist selber bewusst, dass ich das Gleiche, was ich jetzt gerade leiste, nicht in 25 Jahren immer noch genau so leisten kann. Sondern in 25 Jahren wird es meine Aufgabe sein, als Multiplikator andere Leute genau für solche Sachen schon begeistert zu haben und für das oder für das große Ganze dann vielleicht noch zu sorgen, für die Strukturen. Mhm. Aber jetzt gerade bin ich genau in dem Altersabschnitt, wo ich die Brücke auch bilden kann zwischen Jung und Alt. Wo ich dann auch als Vermittler, was das Sprachliche angeht, weil ich finde mich in beiden Welten auf jeden Fall wieder. Mhm. Ich kann in beiden Welten stattfinden, ich kann in beiden Welten so sprechen, dass die jeweilige Seite mich versteht. Und das ist das Prinzip oder für mich auch eine der Erfolgsformeln, was ich sage, was meine Arbeit ausmacht.
Mhm. Mir fällt eine Frage ein, die mir die Lehrerinnen und Lehrer der Schule, der evangelischen IGS, quasi mitgegeben haben. Wie geht man in deinem Job, Andrew, aber auch die anderen beiden Referentinnen und Referenten, würde ich dazu gerne hören, mit dem Thema Fake News um? Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr euch also in einem Workshop, Andrew, mit aufeinander einlasst, redet, austauscht, dass Frau Moragebi auch viele Infos, Herr Birkeholz auch viel Wissen weitergibt, dass man also Bildungsarbeit macht, Austausch anregt. Und dann sitzen da welche, die sagen, das ist alles Lügenpresse und Fake News. Herr Birkeholz, wie gehen Sie damit um? Oder kennen Sie das? Und wie gehen Sie damit um?
Tatsächlich weniger. Also wir haben vielleicht das vorweg auch erstmal nicht den Schwerpunkt auf Rechtsextremismus im digitalen Raum. Also da gibt es zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die da schon seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv sind, sehr große Expertise haben. Und dazu muss ich vielleicht auch sagen, wir machen ja nicht in erster Linie Bildungsarbeit. Also wir geben immer auch mal Fortbildung, aber das ist dann eher für MultiplikatorInnen der Fall und nicht unbedingt für primäre Zielgruppen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch in Lehrerfortbildungen oder Vereinsfortbildungen etc. In Betrieben Fake News, Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen, die geglaubt werden, verbreitet werden, mit denen wir konfrontiert werden. Und ja, ganz persönlich bin ich dann häufig auch immer erstmal ein bisschen perplex. Also ich gebe gerade einen Workshop zu genau diesem Thema und dann werde ich genau damit konfrontiert und gehe eigentlich davon aus, dass ich hier schon mit soweit selbstkritischen, reflektierten Menschen zu tun habe und muss dann auch immer erstmal kurz nachdenken. Und das ist, glaube ich, im konkreten Fall dann immer gar nicht so einfach, weil es natürlich darum geht, sich Hintergründe anzuschauen, also um was für eine Geschichte geht es da, wie sind die eigentlichen Fakten. Also da würde ich sagen, sollte man schon dran festhalten zu schauen, wie kann man das widerlegen. Also auch wenn das vielleicht nicht immer der richtige Weg ist. Und das ist eben in der konkreten Situation dann manchmal gar nicht so einfach. Und was aber auch wichtig ist, ist, glaube ich, erstmal sehr deutlich zu machen, nein, das ist ja eine Verschwörungserzählung, das sind hier Fake News und es gibt auch viele, viele Quellen, die das belegen. Also erstmal sozusagen auch da diesen harten Strich zu ziehen, nein, wir können uns hier nicht auf eine Diskussion einlassen, sind die World Trade Center von einem islamistischen Anschlag zum Einsturz gebracht worden oder war es doch die CIA, sondern es gibt da einfach Fakten und man muss dann Verschwörungserzählungen auch so klar benennen und das sozusagen erstmal zurückweisen.
Aber ist das eher ein Randthema, dieses Fake News? Ist es primär tatsächlich, wie ich jetzt von Andrew gehört habe, dieses Miteinander reden und erstmal nicht über Fakten, sondern über Erlebnisse, über Erfahrungen, über den Umgang damit? Das steht eigentlich an erster Stelle. Dieses Thema Fake News ist vielleicht dann doch auf Erwachsenenebene oder an zweiter Stelle, nachdem man persönlich in Kontakt gekommen ist.
Nee, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Nur in unserer Arbeit spielt es als Beratungsgegenstand sozusagen nicht die Hauptrolle. Mhm. Also das sind dann doch eher Situationen, in denen Menschen mit Rechtsextremen in ihren eigenen Reihen, im eigenen Verein, in ihrem persönlichen Umfeld konfrontiert sind und damit einen Umgang finden wollen. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses ganze Thema, auch Rechtsextremismus im digitalen Raum, um das nochmal ein bisschen breiter zu formulieren, eine der zentralen Herausforderungen sozusagen ist, was sich auch im Rechtsextremismus verändert hat in den letzten 10 Jahren. Also ich glaube, vor 15 Jahren hatte man noch eine ganz andere Situation, als sich noch nicht über Social Media solche Erzählungen so rasant schnell über die ganze Welt verbreitet haben, durch jede und jeden verbreitet werden konnten. Da war das alles vielleicht noch ein bisschen handhabbarer und jetzt findet eben diese Entgrenzung statt, gesellschaftlich und dann eben auch im Netz.
Mhm. Kommen wir nochmal auf das Thema Umgang. Das haben Sie gerade erwähnt. Wie geht man damit um, sowas in den eigenen Reihen zu hören? Entweder rechtsextremistische Äußerungen oder, Andrew, wie bei dir, diskriminierende Äußerungen. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Es ist ein anderes Setting vielleicht bei Ihnen beiden. Aber es geht darum, wie geht man damit um, wenn ich diskriminiert werde oder wenn ich konfrontiert werde mit zum Beispiel rechtspopulistischen Äußerungen. In der LIDA-Region Meer und Moor ist es ja so, dass wir sehr viel mit Menschen zu tun haben, die ehrenamtlich engagiert sind in Vereinen, Dorfgemeinschaftsvereine, Schützenvereine, Sportvereine etc. Was würden Sie, Herr Bögeholz, denen raten, wenn die sagen, wenn die jetzt zu Ihnen kommen, vielleicht morgen ruft jemand an, wer weiß, nach Veröffentlichung des Podcasts und sagt, wir brauchen Beratung, wir haben jetzt hier in unseren Reihen Leute sitzen, mit denen wir nicht ins Gespräch kommen können oder möchten, aber das sind Vereinsmitglieder, was machen wir jetzt? Wir wollen eigentlich gar nicht mit denen reden, wir wollen die eigentlich rausschmeißen. Was raten Sie dann?
Ja, das müsste man dann im Einzelfall, glaube ich, nochmal genau besprechen, auch schauen, wie ist das Problem zustande gekommen, wie tiefgreifend ist das, gibt es da, also mit wem haben wir es eigentlich zu tun, sind das Einzelpersonen im Verein oder gibt es da, ist da eine ganze Fußballmannschaft, die eigentlich doch dahinter steht, solche Sachen müsste man dann, glaube ich, erstmal sondieren, aber was wir Vereinen, um das jetzt mal so allgemein zu sagen, häufig raten ist, in ihre Leitbilder zu schauen, in ihre Satzungen zu schauen. Das ist natürlich nicht unbedingt die beste Möglichkeit, wenn man die Menschen schon im Verein hat. Aber jedenfalls für die Zukunft ist es durchaus sinnvoll, eine Satzung zu überarbeiten und eben auf genau solche Fälle als Ausschlusskriterium hinzuweisen und sich in einem Leitbild eben auch zu werten, zu bekennen, um Rechtsextremen den eigenen Verein eben von vornherein auch einfach unangenehm, unsympathisch zu machen. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, auch immer wichtig, der Blick auf die Betroffenen. Also wir werden häufig auch dann eben von Vereinsvorständen kontaktiert, nicht unbedingt von den Betroffenen im konkreten Fall. Und deren Perspektive fällt, glaube ich, häufig auch, zum Beispiel auch im Schulkontext, erstmal hinten runter und man hat so eine Täterperspektive, so ein Täterfokus sozusagen. Es ist ja auch wichtig, sich damit zu befassen, aber ganz wichtig ist, glaube ich, auch zu schauen, was wünschen sich denn die Betroffenen, werden die gehört, beziehen wir die überhaupt mit ein? Solche Fragen spielen eigentlich auch immer eine Rolle in unseren Beratungen.
Voll.
Du sagst voll, warum? Also, ja, wie siehst du das mit der Betroffenheit, mit dem Täterfokus?
Also ich sehe es auf der einen Seite genauso. Also ich kann in vielen Sachen nur zustimmen. Was in dem Punkt für mich einfach ganz wichtig ist zu sehen, dass man die betroffenen Personen einer horizontalen Wir-Ihr-Perspektive irgendwann darin verliert, dass sie sagen, es gibt eine vertikale Wir-Ihr-Perspektive. Das bedeutet, die Leute, um es jetzt nochmal anders auszudrücken, wenn man immer wieder sagt, okay, es gibt die Gruppen links und rechts voneinander, die wirklich voneinander sich entfernen und nicht miteinander sprechen. Und das in den verschiedensten Perspektiven, politisch gesehen links und rechts, aber auch einfach ganz physisch gesehen. Ne? Wenn man sagt, okay, die eine Ortschaft gegen die andere Ortschaft, weil die Gruppierungen sich einfach dementsprechend aufhalten. Und dann sagt, okay, die Vorurteile, die gegenübereinander herrschen, sorgen dafür, dass es sich irgendwann verwandelt in die da oben, wir hier unten. Und das Wir und Ihr ist schon lange gar nicht mehr horizontal, dass man sagt, okay, alles klar, man geht auseinander in der Gesellschaft, sondern man versucht auch noch, die verschiedenen Ebenen wieder aufzubauen. Weil das ist so gesehen die Reaktion. Ich sage immer, jede Aktion führt zu einer Reaktion. Und in dem Fall, wo die Schülerinnen und Schüler in der Klasse sitzen und alles als oder mit Verschwörungstheorien versuchen zu belegen und so weiter, und wir das jetzt mal als Problem titulieren, sage ich immer, kein Kind macht Probleme, wenn es nicht vorher selbst welche hat. Das bedeutet also, eigentlich fehlt einem, wie wir es schon gesagt haben, und deswegen stimme ich dir ja mega zu, eigentlich nur der Drang nach Gehör, Aufmerksamkeit, wie sehe ich die Dinge und wie wurde denn für mich sonst aus meiner Perspektive die Medienwelt irgendwie greifbar gemacht? Weil wenn ich jetzt mich ganz persönlich als André König in den Medien irgendwie wiedersehen will, dann sehe ich nicht mich und meinen Charakter wieder. Ich sehe vielleicht die Leute, die so aussehen wie ich, aber die sind nicht mein Charakter, weil in den Medien werden sie ganz anders dargestellt. Sie werden nicht so dargestellt, wie grundsätzlich die Leute, die auch in meinem Umfeld sind, tatsächlich sind, sondern es ist immer wieder in einem negativen Kontext. Es ist immer wieder in einem Kontext, wo ich mit Vorurteilen dann zu kämpfen habe, wo ich entweder der, also auch in Filmen, kann man sich ja mal überlegen, wie schwarze Personen dargestellt werden. In den Medien heißt in den Nachrichten, wie sie dargestellt werden. Wie viele positive Rollenbilder man weißen Personen in Geschichten zuteilt, aber nicht den schwarzen Personen. Dementsprechend, also grundsätzlich gilt das aber auch für POC. Und das ist so das Prinzip, was man ja grundsätzlich hat, wenn man aufwächst als Person mit Migrationshintergrund, was man als Problem mit den Medien sieht. Und wenn man da schon so eine grundsätzliche Antipathie gegenüber den Medien hat, heißt, wir haben dort die Horizontale, dass man sagt, ein Wir und Ihr, dann sagt man dann irgendwann, okay, alles klar, dann wird das auch von oben irgendwie geleitet und Leute versuchen uns systematisch umzuhalten. Mhm. Und daher kommt das Ganze. Und wenn man das Ganze überhaupt erstmal erklärt, weil so gehe ich auch in die Workshops, dass ich zu den Jugendlichen sage, jeder von uns muss das Spiel des Lebens spielen, aber keiner erklärt euch die Regeln. Jetzt schreibt mit und ich erkläre euch die Regeln. So, und das ist quasi das Prinzip, was wir dann gemeinsam herausarbeiten. Also ich bin auch nicht allwissend, ich lerne bei jedem Workshop voll dazu und wachse mit der Community. Aber das ist quasi das Prinzip, dass wir uns gemeinsam auf die Reise begeben. Mhm.
Das ist schön, das ist sehr pragmatisch, die Regeln des Lebens erklärt zu bekommen von so einem Antidiskriminierungscoach, so nennst du dich ja. Mhm. Damit können Schülerinnen und Schüler, glaube ich, was anfangen, ganz konkret, und selber dann das nachahmen. Genau. Oder ausprobieren miteinander. Das ist fast so, erinnert mich auch ein bisschen an Mediation, dass man irgendwie die Haltungen sichtbar macht, dass man Argumente austauscht, dass man diesen Kontrast rechts und links oder weit weg voneinander stehend, dass man den weniger krass macht, sondern mehr Nähe zulässt und Offenheit, wie du es eben beschrieben hast. Frau Moragebi, wo sehen Sie bei Ihnen, sagen wir mal, auf die Stadt Hannover, auf die Schulen der Stadt Hannover bezogen, die Betroffenheit, die Betroffenen, wie Herr Bürgerholz es gesagt hat, wo gibt es da aktuell die am meisten Betroffenen, zu denen Sie gehen und die Beratungsbedarf haben? Was ist die Betroffenheit? Woran liegt das?
Das, ehrlich gesagt, bekomme ich nicht so. Darf ich erstmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, dieses Bildungsauftrag, was Sie gesagt haben. Also die Stelle heißt Demokratiestärkung. Ne? Und ich verstehe meine Arbeit so, sozusagen auf zwei Säulen. Einmal Demokratiebildung und einmal Demokratiestärkung. Ja. Demokratiebildung ist für mich, wie funktioniert unsere Demokratie? Was heißt das? Und viele wissen nicht überhaupt, wie man wählt. Ne? Warum gibt es ein zweites Kreuz? Und so, wie macht man das? Wirklich, Partizipation. Also ich habe mit älteren deutschen Menschen mal gesessen und musste einen Workshop geben und war total, ich war wirklich, ich habe erstaunt, dass die wirklich diese viele Partizipationsmöglichkeiten, die wir haben, nicht kennen. Also das ist für mich der Auftrag im Bereich Demokratiebildung. Wie funktioniert unsere Politik, wie funktioniert Landtag, wie funktioniert Kommune und welche Möglichkeiten haben wir? Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, auf emotionaler Ebene, gibt es auch diese Demokratiestärkung, warum es wichtig ist, warum Demokratie wichtig ist, warum ist das gefährlich, diese Demokratie zu verlieren. Und auch Verschwörungserzählungen und so, das ist mein Lieblingsthema, das kommt auch im Bereich Bildung natürlich. Also ich unterscheide immer in diesen Bereichen. Ich habe mit Beratung nichts zu tun. Ich habe mit, kein Mensch kommt auf mich zu und sagt, ich habe folgendes Problem. Also das haben wir ja nicht. Schulen kommen, also wenn wir solche Fälle haben, wir haben eine Antidiskriminierungsstelle bei der Stadt Hannover, das ist ein Team mit 3 Personen und wenn jemand kommt und sagt, ich wurde diskriminiert, egal aus welchem Grund, es gibt 6 verschiedene Formen, also ob es mit, keine Ahnung, so mit Aussehen zu tun hat oder mit Haarfarbe, mit Religion, es können unterschiedliche Gründe haben. Die Personen schicken wir dann zur Antidiskriminierungsstelle, weil dort die Experten sitzen. Wenn jemand kommt und sagt, wir haben Probleme mit Rechtsextremismus, weil ein Hakenkreuz zum Beispiel irgendwo bei uns an der Wand gemalt wurde, passiert auch solche Sachen. Da habe ich eine, haben wir eine Kollegin, die Kollegin, meine direkte Kollegin, kennst du auch wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also die ist dafür zuständig und natürlich Beratung macht sie auch in der Form einzelne Beratung. Da gibt es Expertinnen, Experten und wir schicken auch in der Regel zu euch. Also das heißt für zur solche Beratung. Zur genau. Immobile Beratung, richtig. Also da haben wir Expertinnen und Experten. Mein Fall geht es wirklich so ein bisschen auf eine andere Ebene, auf diese Ebene einfach verständlich zu machen, wie funktioniert Demokratie und wie machen wir das. Und ich habe meistens mit Institutionen zu tun, die auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne etwas machen in der Richtung oder wir wollen eine Veranstaltung organisieren zum Thema so und so.
Mhm. Also bilden und berühren habe ich mir aufgeschrieben. Also einerseits der Wissen transportieren, ja, sensibilisieren, aber auch emotional für die Wertschätzung sensibilisieren.
Ja, aber Demokratiestärkung. Ich habe gedacht, das Wort stark ist drin. Ja. Und das ist eine Emotion. Deshalb verbinde ich damit Demokratiestärkung, verbinde ich mit dieser emotionalen Ebene.
Mhm.
Menschen zu motivieren.
Ja, riesiges, riesiges Feld und alle Menschen haben eigentlich damit zu tun. Ne? Also diese Frage eben, wer sind die Betroffenen? Das sind wir alle, yeah, weil wir alle von Diskriminierung verschiedenen Arten betroffen sind in verschiedenen Lebenslagen und weil wir alle, glaube ich, auch die Wertschätzung der Demokratie verloren haben. Also die Jüngsten, die Schülerinnen und Schüler vielleicht am wenigsten, aber die Erwachsenen, meine Generation, ihre Generation, haben viel von diesem Empfinden für die Demokratie verloren. Also wir sind alle Betroffene. Wenn jetzt Betroffene in irgendeiner Art zuhören, diesem Podcast lauschen, wissen sie jetzt an diesem Punkt zumindest schon mal, dass sie sich an 2 Stellen wenden können, an die mobile Beratung, die konkret bei Fragen, bei Hilfesuchenden, die konkret berät, und aber auch an die Stadt Hannover, die wirklich Wissen weitergibt und sensibilisiert, wie Sie es eben schön erklärt haben. Also an verschiedenste Gremien, Institutionen, vor allem auch an Schulen. Andro, deine Arbeit lässt sich schwer, Hörerinnen und Hörer würden jetzt vielleicht ein bisschen zögern, ja, wann kann ich denn den Andro anrufen? Das können auch hauptsächlich Schulen sein, das habe ich inzwischen verstanden. Aber ich würde es noch mal gern...
Für die Person, die einzelnen greifbar machen?
Ja.
Das ist tatsächlich nach vollen Prinzipien. Ich habe das noch gar nicht gesagt, weil ich in so vielen Communities stattfinde. Die grundsätzliche Antidiskriminierungsarbeit mit dem Kollektiv, was ich habe, heißt Wir wollen. So. Und der Name ist Programm. Das bedeutet, alle Personen, und so hast du sie ja jetzt gerade besprochen oder schon mal so angeteast, die Leute, die Lust haben, etwas zu bewegen, die Lust haben, etwas zu machen, die wollen oder auch nur eine Idee haben, einen Impuls, diese Menschen können sich bei uns melden. Das Ganze geht halt entweder über Social Media. Ich glaube, da ist es so der einfachste und kürzeste Weg, auch erstmal sich einen Eindruck zu verschaffen, wie man uns findet. Also über alle, die jetzt gerade zuhören, über Instagram, wir.wollen. Und ja, da kann man sich einfach mal so einen Eindruck verschaffen, uns ganz einfach und niedrigschwellig kontaktieren. Ja, und dann sprechen wir darüber. Dann gehen wir halt in den Austausch und gucken ganz individuell, wie es auch bei euch beiden ist, ne? Individuell mit den Gruppen, was kann man machen? Das bedeutet, unsere verschiedensten Formate, die wir auf die Beine gestellt haben, sind genauso individuell wie die Menschen selbst. Und das sind die Projekte, die wir dann definitiv mit supporten. Einzelne Fallberatung, wenn Leute sagen, okay, mir ist gerade etwas Diskriminierendes passiert, das bieten wir bis jetzt noch nicht an, haben aber in Braunschweig immer wieder die Stellen, an die wir dann vermitteln. Und das Netzwerk wächst immer wieder. Und das Ganze sind wir auf, da sind wir nicht die falsche Anlaufstelle, so, aber auf jeden Fall nicht diejenigen, die das in der 1:1 Betreuung dann weiter erarbeiten.
Aber ihr könnt es weitergeben.
Genau, das auf jeden Fall.
Ich würde ganz gern, wenn ich darf, noch eine Stelle hinzufügen. Und zwar gibt es in Niedersachsen auch noch die Betroffenenberatung. Einfach Betroffenenberatung Niedersachsen findet man auch ganz schnell online, auch mit mehreren Regionalbüros. Und diese Betroffenenberatung bietet eben auch Unterstützung in ganz konkreten Fällen, wo es vielleicht auch darum geht, Anzeige bei der Polizei zu erstatten oder psychosoziale Unterstützung einzuholen oder auch Schadensersatz. Solche ganz konkreten Fragen, wenn es auch eben um rassistische, antisemitische, rechtsextreme Gewalt geht. Und das Ganze auch kostenlos und vertraulich.
Super. Noch eine weitere Stelle, wo man sich melden kann. Andro, du machst ja auch Partizipation, du machst auch direkte Einbindung von Jugendlichen in die Politik in Form von Jugendparlamenten. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Also für alle, die jetzt erstmal das Wort Jugendparlament ja noch nie gehört haben oder grundsätzlich sich gar nichts vorstellen können, was so ein Jugendparlament ist. Ein Jugendparlament ist ein unparteiisches Gremium, was innerhalb einer Kommune stattfindet und die Jugendlichen innerhalb der Stadt dann vertritt. Das bedeutet, ich selbst bin vom Klassensprecher zum Schulsprecher und dachte mir, okay, vertreten macht irgendwie Bock und ich habe irgendwie Lust. Gleichzeitig hatte ich persönlich aber auch die Ebene, dass ich durch meine Vergangenheit dann auch immer wieder Problematiken hatte, also ein Tadel und eine Klassenkonferenz auch nach dem anderen. Und dachte mir, okay, jemanden mit meinen Einstellungen, wie ich das Ganze sehe, den brauche ich dort jetzt. Und dann bin ich ins Jugendparlament gestolpert. Die Geschichte dazu ist nochmal ein ganz eigener Zufall für sich, wie ich dazu gekommen bin. Aber daraus wurden dann ganz schnell halt 6 Jahre, wo ich für mich mega viel gelernt habe. Das bedeutet, man hat komplette Freiheit. Man hat, kann seine eigenen AGs, seine eigenen Arbeitsgruppen aufstellen, wo man das Ganze mit seinem eigenen Interessen füllt. Das bedeutet, bei uns in Salzgitter war es eine Arbeitsgruppe zum Salzgittersee, um das Ganze auch für Jugendliche deutlich ansprechender zu machen. Das allererste Projekt, was wir überhaupt umgesetzt haben, also ich persönlich bin so ein riesen Weihnachtsfan und habe dann zu Weihnachten einfach erstmal eine wohltätige Aktion gestartet. Das bedeutet, wir sind jetzt im 7. Jahr in Folge, wo das Weihnachtsprojekt bei uns in Salzgitter läuft, wo wir mit Jugendlichen gemeinsam zum Ende des Jahres nochmal eine wohltätige Aktion starten, und das war mein Herzensprojekt. Darüber hinaus musste ich ja in den anderen AGs auch immer wieder stattfinden. Das heißt, es hat mir sowieso einen Überblick gegeben, was grundsätzlich in Salzgitter alles so passiert. So viel eigentlich zum Jugendparlament selbst. Jetzt mittlerweile gibt es sogar einen Dachverband, wo man halt mit den anderen Jugendparlamenten grundsätzlich sich sogar vernetzen kann. Das gab es bei uns in der Anfangszeit noch nicht, und da freut es mich mega, dass wir halt jetzt das Ganze haben. Wir haben halt in der letzten Zeit, also im letzten Jahr, haben wir das Jugendparlament Braunschweig gegründet. Das war auch alles nochmal ein Prozess, der sich über Zeiten überhaupt erst ergeben hat. Und wo wir die Jugendlichen jetzt alle dazu einladen. Also es war auch eine Riesenwahl. Es haben sich 180 Leute zur Wahl gestellt, und von diesen 180 Leuten wurden 19 Leute haben es ins Jugendparlament geschafft, und die Wahl ging halt über Briefwahl mit ganz Braunschweig. So, ne? Und das ist überhaupt so ein verwalterischer Akt, der auch erstmal geleistet werden muss, wo auch sehr viel Strukturen und Unterstützung hintersteckt.
Ja, ich muss dich unterbrechen, dann gib uns mal einen Tipp, wie schaffst du es denn, dass sich so viele junge Menschen bewegen und damit abstimmen und sich zur Wahl stellen? Wie schaffst du das?
Also auf der einen Seite muss ich ganz klar sagen, weil allein bei der Frage weiß ich, dass es ich nicht bin. Also es liegt nicht 100% an mir, es liegt an dem Netzwerk. Es liegt daran, also alles, was ich mache, habe ich gesehen, liegt daran, dass ich das Ganze schon so lange mache. Und für alle Leute, die jetzt gerade aber so einen Impuls haben, nutzt es, also nutzt euer Netzwerk, nutzt eure Leute, versucht schon mal allein in eurer eigenen Community so viele Leute wie möglich zusammenzubekommen, die vielleicht auch verschiedene Facetten abdecken. Weil eine Sache wurde mir ganz klar, ich bin nicht Ansprechpartner für alle. Ich bin Ansprechpartner für für ein gewisses Klientel. Und wenn wir also ein offenes Ohr in allen Klientels, weil die braucht man ja in der Gesamtgesellschaft, wenn du da überall ein offenes Ohr haben willst, dann such dir ein eigenes Team zusammen, was auch divers ist. Das bedeutet für alle Leute, die grundsätzlich für Diversität stehen wollen, dessen Team muss selbst erstmal divers sein. Und ich glaube, dann kann man auch wirklich grundsätzlich gute Sachen schaffen, gute Sachen erschaffen und auch Leute zusammenbekommen. Das ist eigentlich immer das Ding.
Der Appell, den ich rausgehört habe, such dir ein diverses Team, mach dich auf den Weg. Oder, haben wir eben schon gehört, geh an die diversen Beratungsstellen, ihr könnt vernetzen. Aber das ist dein Appell. Such dir ein diverses Team und fang an. Voll. Mach einfach mal.
Mach einfach und sei authentisch.
Remember where you come from.
Remember where you started. Genau, genau das. Auch richtig, ja.
Frau Moragebi, was wäre Ihr Appell zum Beispiel zum Thema Zivilcourage? Was ist Ihr Appell? Was kann man tun? Was finden Sie sehr wichtig und richtig in dem Zusammenhang?
Ach, für mich ist Zivilcourage super wichtig. Also wirklich sehr wichtig. Und dazu gehört auch, also dass man dann auch nicht einfach vorbeigeht, dass man dann auch Haltung zeigt. Das sind die zwei, wenn man mich fragt, so Demokratiestärkung wie und was sind die wichtigsten, da würde ich sagen, natürlich Partizipation ist sehr wichtig, Dialog ist sehr wichtig, aber Haltung zeigen ist eine der wichtigsten. Wenn ich darf, möchte ich gerne ein Beispiel. Darf ich ein Beispiel
nennen? Sehr gerne. Ja.
Ich hatte vor ein paar Jahren, zwar auch in Dresden, ich war in einem Museum. Ich stand vor dem Sixtinischen Madonna, dieses wunderschöne Bild, und wollte ein Foto mit dem Bild machen und hatte so einen gewissen Abstand, aber war ziemlich nah, aber den richtigen Abstand hatte ich. Und da kam diese Person, der waren zu zwei Männer von dem Museum, die kamen auf mich zu und einer hat mit seiner Handbewegung so gezeigt und hat gesagt, Abstand halten. Und ich habe gesagt, ja, ich bin auch sehr freundlich, ja, ich weiß, ich kenne das und so. Ich will nur ein Foto machen, als ob ich ein Teil des Bildes bin, als ob ich dazu gehöre und ich schon Kunst studiert habe und mache solche Verrücktheiten. Und da hat er gesagt, auch wollen Sie ein Teil davon sein, das machen wir gerne, wir würden Leute wie Sie gerne hier aufhängen. Ich war mit meiner Tochter 12 Jahre alt, in Deutschland geboren, aufgewachsen. Es war mein Urlaub, dort habe ich Urlaub gemacht. Ich war schockiert, ich war fertig und ich bin vom Fach, ne? Man kennt das und so, ich komme aus solchen Teams, ich kenne Antidiskriminierung perfekt und so. Aber wenn du selber betroffen bist, dann bist du sprachlos. Wenn dein Kind neben dir steht und ich denke, meine Tochter ist eine Deutsche und ich will nicht, dass meine Tochter sich in diesem Land fremd fühlt. Und da, aber trotzdem habe ich versucht, was meinen Sie denn, also was heißt das und so, versucht mit ihm zu diskutieren. Egal, halbe Stunde später war es vorbei, der Tag war für mich vorbei, aber ich habe gesagt, nee, ich bleibe in diesem Museum, ich will es genießen. Ich konnte es aber nicht genießen. Da kam sein Kollege, die waren zu zweit, einer hat es gesagt, da hat er gesagt, wirklich wortwörtlich, hat er gesagt, wenn Sie, weil ich habe gesagt, ich werde zum Chef gehen, ich werde zum Direktor gehen, ich werde E-Mails schreiben und so weiter und so fort, bedroht. Er hat gesagt, falls Sie mal was machen, ich war es nicht. Und den Satz vergesse ich nicht, weil ich dachte, das ist der Satz, ich war es nicht. Und wissen Sie, was mich noch trauriger gemacht hat? Es waren jede Menge Menschen in diesem Museum. Und als ich halbe Stunde später, das kennst du, ne, vorbeigegangen bin, da kamen Leute auf mich zu, haben gesagt, ach, lassen Sie doch, der ist ein Idiot. Nein, er ist kein Idiot, er ist ein Ideolog, ne? Er ist ein Menschenhasser. Und dem müssen wir zeigen, nein. Und wenn jemand einfach neben mir gestanden hätte, unterstützt hätte, zwei Sätze dazu gesagt hätte, dann hätte ich mich auch stark gefühlt. Aber dass dieser Mann ein Rassist ist, das können wir nicht ändern. Aber warum die anderen zuschauen und nichts machen, das finde ich schrecklich. Und das ist der Punkt, wo ich versuche, immer daran zu arbeiten. Zeigt Haltung. Wenn ihr seht, dass jemand diskriminiert wird, gemobbt wird, eine Frau, irgendwas passiert, dann reagiere darauf. Sei da, zeig Haltung, zeig diesem Mensch, du bist nicht allein.
Ja, das hat auch mit dem Team viel zu tun. Ne? Mach's nicht alleine, weil da bin ich vielleicht nicht so mutig, sondern such dir ein Team, ein diverses Team mit verschiedenen Kompetenzen, mit verschiedenen Menschen und dann sei mutig und zeig Haltung.
Richtig.
Was sagst du Menschen, denen sowas passiert? Wie würdest du sagen, wie kann man Haltung zeigen? Was glaubst du, was funktioniert?
Überleg dir selbst, was deine persönliche Stärke ist. Nicht alle Personen zeigen ihre Stärke, indem sie laut sind. Man kann laut sein und auch Stärke zeigen, durch die verschiedensten Wege machen. Und ich sag immer, damals in der Schule haben mir meine Lehrkräfte immer eine Sache gesagt. Andrew, du bist nur am Reden. Und das alles in so einem nervigen, richtig bösen Ton. Und das heißt, es wurde mir immer als Schwäche ausgelegt. Hätte mir irgendjemand mal gesagt, dass ich damit dann am Ende des Tages irgendwie meine Berufung finde, dass ich andere Leute damit inspirieren kann, dass ich eine Message loswerden kann, da hätte ich meine angebliche Schwäche auch als Stärke gesehen.
Wie schön, dass du heute hier mit uns so viel redest.
Ja. Und das ist quasi genau das Prinzip, dass ich nämlich heute mit den einzelnen Personen, das ist wirklich nämlich sehr individuell, dass du mit den einzelnen Personen dir die Zeit nimmst und einfach mal guckst, ey, was ist deine was ist deine Stärke? Was ist deine Stärke? Wie kannst du das Ganze machen?
Das erinnert mich daran, dass der Rapper Spex letzte Woche bei einer Veranstaltung in der Schule gesagt hat, jeder von uns hat Superkräfte und das ist nicht wie eine Spinne an der Wand hochzulaufen, sondern Reden zum Beispiel ist auch eine Superkraft oder Zuhören oder Empathie, das sind Superkräfte und die brauchen wir, wenn wir Haltung zeigen wollen. Und jeder hat eine Superkraft in sich. Das ist eigentlich schon so ein fast schönes, auch wenn ich mich selber lobe, so ein schönes Schlusswort, aber was braucht man an Superkräften, um Haltung zu zeigen? Herr Bügelholz, haben Sie noch ein konkretes Beispiel oder einen Rat?
Ich habe dem eigentlich gar nicht noch was hinzuzufügen. Vielleicht noch ein Punkt aus unserer konkreten Perspektive als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Ich glaube, es ist wichtig, Rechtsextremismus eben als gesamtgesellschaftliches Problem zu sehen, also auch als Phänomen, was Selbstkritik, Selbstreflexion erfordert, weil eben Phänomene wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus so tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Und deswegen finden wir es immer ganz wichtig, zum Beispiel gegenüber Vereinen zu betonen, wenn ihr euch mit rechtsextremen Einstellungen in euren Reihen auseinandersetzt, dann ist das kein Stigma oder Makel, sondern eigentlich eher eine Auszeichnung, dass man so selbstreflektiert ist, kritisch ist und was daran ändern will. Weil diese Einstellung eben, und das belegen auch Studien seit Jahren, Jahrzehnten, sehr, sehr weit verbreitet sind in Deutschland. Und der erste Schritt ist eben, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch andere aufzuklären.
Also neben dem Selbstlob, der Entdeckung der Superkraft jedes Einzelnen, ist auch die Selbstkritik sehr entscheidend dafür, bei der Haltung zu zeigen. Ich habe ein Fazit gezogen. Wir sprechen ja über das Thema Demokratie. Und was kann man tun? Wir sprechen auch über Antidiskriminierung. Und was kann man tun? Wir sprechen über Bildung mit Schülerinnen und Schülern. Was kann man tun? Und das alles lässt sich zusammenfassen in Bilden, Berühren, Bewegen. Das Kommunizieren über das Thema Demokratie und Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema.
Aufgabe.
Aber es kommt auf jeden Einzelnen, auf jedes Individuum an, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen, mit seiner Fähigkeit, Selbstkritik zu üben. Und was sehr wichtig ist dabei, wenn wir was bewegen wollen und verändern wollen und Haltung zeigen wollen, ist es, das eben im Team zu tun. Und wenn jemand von Ihnen, von euch, die zuhören, kein Team hat, dann ruft einen der drei an und fragt, wo kann ich mitmachen? Was gibt es für Stellen, für Möglichkeiten, für Netzwerke? Netzwerke sind ganz, ganz wichtig. Die LIDA-Region Meer und Moor, das ist ja auch ein sehr basisdemokratisches Instrument. Das ist ein Förderinstrument der Europäischen Union. Und Herr Bügold, Sie haben eben gesagt, Sie raten Vereinen, erstmal in ihre Satzung zu gehen und die Werte zu überprüfen. Die LIDA-Region Meer und Moor steht ganz im Dienst der Europäischen Union und ihren Werten. Hauptsächlich sind das ja auch Demokratie und Meinungsfreiheit und Menschenwürde. Dafür steht die LIDA-Region Meer und Moor und wir laden alle Menschen jeder Couleur ein, zu partizipieren, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir machen Dorfgespräche, wir machen Podcasts, wir machen Veranstaltungen. Das heißt, wir bilden, wir machen Bildungsarbeit. Wir versuchen auch, die Menschen zu berühren mit den verschiedenen Themen, zum Beispiel mit so einem Gespräch heute. Ich hoffe, jeder fühlt sich so ein bisschen berührt und angestupst, vielleicht weiter darüber nachzudenken oder auch in Bewegung zu kommen. Die LIDA-Region bringt viel in Bewegung, die realisiert in den drei Kommunen, in jedem Dorf von Neustadt am Rübenberge, Wunsdorf und der Wedemark ganz konkrete Projekte vor Ort, wie zum Beispiel Dorfläden, Dorfgemeinschaftshäuser, Plätze, Jugendprojekte. Also ich kann sagen, dass ja, kann LIDA so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, LIDA kriegt das auch schon ganz gut hin. Und dadurch, dass LIDA eben demokratisch organisiert ist, also ein Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern, mindestens 50% und Vertretern von Verwaltung und Politik entscheiden, ist das etwas, was Demokratie ganz pragmatisch, ganz lebendig auch ausführt. Ich bedanke mich sehr für das Vernetzen heute hier am Tisch in der evangelischen IGS Wunsdorf. Das war sehr nahbar. Sie waren sehr nahbar. Ich fühle mich weitergebildet und auch berührt und bewegt. Ich werde gleich losmarschieren und die nächste Veranstaltung in der LIDA-Region planen und diesen Podcast zusammenschneiden und veröffentlichen. Ja, und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken und wünsche viel Erfolg und viel Freude noch, auch wenn es eine schwierige Aufgabe ist, aber dennoch viel Freude in der Arbeit mit Menschen.
Danke.
Danke. Danke.
Das war Folge 3 von Mehr und Moor im Ohr. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Bleiben Sie dabei, denn LIDA lohnt sich.